Und nun noch einmal, liebe Gemeinde, Römer 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass Trübsal Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber beschämt nicht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Kaum wird jemand für einen anständigen, gerechten Menschen sterben. Für einen guten Menschen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn errettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Puh, werden einige denken, und das kann ich gut verstehen. Paulus war ein großer Theologe. Und der Römerbrief spielt auch in der Geschichte eine große Bedeutung. Er ist ja der Brief in der Bibel, der Martin Luther dann dazu führte, jedenfalls standen die entscheidenden Verse im Römerbrief, die ihm dann die Augen aufgehen ließen darüber, wie Gott wirklich ist. Und das führte zur Gründung der Kirche, ja, der evangelischen Kirche. Es ist nicht zu übersehen, heute wie damals liegen die Menschen im Krieg mit Gott. Das liegt zum Teil daran, dass wir uns unsere eigenen Vorstellungen über Gott basteln. Und wenn wir dann zum Beispiel durch die Beschäftigung im Jahr mit der Bibel, mit den Quellen, an etwas stoßen, was nicht ins Bild passt, sind wir eher geneigt, das ist menschlich, nicht unser Bild zu korrigieren und den Rahmen zu erweitern, sondern das, was wir da finden, fällt aus dem Rahmen und bleibt auch draußen. Wir treten vielleicht sogar noch die Flucht nach vorne an und fangen an zu kritisieren, schreiben sozusagen unsere eigene Bibel. Es ist Krieg mit Gott, Krieg mit der Bibel, es kann nicht anders sein. Krieg mit Gott ist immer dann, wenn wir Gott nicht Recht geben wollen. Friede mit Gott, von dem Paulus hier auch spricht, beginnt immer dann, wenn Menschen anfangen, Gott Recht zu geben. Ein aktuelles Beispiel zum Beispiel für den Krieg mit Gott. Eine ganz aktuelle Ausgabe der Monatszeitung Psychologie heute, die Märznummer. In der Einleitung wird das Titelthema erklärt, Titelthema Religion. Lässt sich die moderne Zeit noch vereinbaren mit Religion und Glauben, die Zeit, in der wir leben? Sind nicht Institutionen wie Kirche und Bibel Informationsabwehr, also wird damit nicht verhindert, dass wir endlich die Informationen aufnehmen, die seit der Aufklärung so wichtig sind. Lähmen Sie nicht den Fortschritt, ist gemeint. Und der schlimmste Artikel darin kommt von einem klinischen Psychologen, von einem Arzt aus Heidelberg, Überschrift: Die Bibel, was glauben wir da eigentlich? Und er beginnt mit den Worten: Die Bibel beinhaltet und propagiert an erschreckend zahlreichen Stellen und in ausgeprägter Weise eine Tendenz zu grausamer Gewalttätigkeit, und zwar sowohl gegen Fremdgruppen wie auch gegen abweichende Mitglieder der eigenen Gruppe. Dieser Herr Buckle aus Heidelberg meint alle Stellen vom Zorn Gottes, vom Gericht und der Strafe, und er wundert sich, warum es in Deutschland nicht schon längst deutlichere Forderungen gegeben hat, sich eines solchen Gottes doch endlich zu entledigen. Und das heißt für ihn auch, den Kirchen und der Bibel zu entledigen. Manchmal ist das gar nicht mehr nötig, zu sowas aufzurufen, denn das besorgen Theologen sogar selbst. Viel besser, als von außen die Kirche abgeschafft werden kann, ist doch, wenn weltliche Gedanken in die Kirche eindringen und sie von innen aushöhlen. Jemand wie Buckle würde auf die Frage, ob es echte, wirkliche Schuld gegenüber einem wirklichen Gott gibt, Schuld, die dann auch Zorn Gottes verdient, Strafe und Gericht, verneinen. Es muss für jemanden wie ihn unerträglich sein, dass es noch jemanden über ihm geben könnte, dem er verantwortlich ist, gegenüber dem er also auch wirklich schuldig werden kann. Für solche Leute ist die Botschaft vom Kreuz unerträglich. Was, wegen mir braucht doch keiner zu sterben? Ich habe niemandem etwas getan, und wenn, dann war es doch gut gemeint. Und die Menschen denken immer noch, das macht sie vor Gott gerecht. Paulus ging es ganz genauso. Paulus war tadellos in seinem frommen Leben, tadellos. Und dann begegnete ihm Christus und sagte: Was verfolgst du mich? Und er meinte, er wäre auf Gottes Seite, wenn er diese schwärmerische Gruppe der Christen verfolgt und ausrottet, diese neue Sekte. Immer noch ist es so, dass wir in der Gefahr sind, zu denken, dass unsere fromme Leistung uns vor Gott irgendwie rechtfertigt. Und das macht Christus überflüssig. Können Sie alle mal erleben, wenn Sie sich selbst oder auch anderen folgende drei Fragen stellen? Wollen Sie in den Himmel? Wenn ja, warum, aufgrund von was soll Gott Sie in seinen Himmel lassen? Und warum musste Jesus am Kreuz sterben? Man kann seine Überraschungen erleben, wenn man Evangelische fragt. Und die sagen dann: Ja, ich habe anständig gelebt, deswegen sollte er mich reinlassen. Und dann kommt die dritte Frage: Warum dann der Tod Jesu Christi am Kreuz? Warum dann Blut, Schweiß und Tränen? Warum dann so ein Aufwand, so ein Engagement Gottes? Warum dann das Ganze? Katholische Christen glauben immer noch, sie müssten Gott bei der Erlösung doch so ein bisschen mithelfen und durch gutes Leben, fromme Leistungen sich den Himmel mitverdienen. Wenn die evangelischen Christen gute Werke tun, dann aus einem entgegengesetzten Grund. Sie sollten es aus Dankbarkeit tun gegenüber Jesus, der für uns so viel getan hat. Man verlässt sich aber auch immer noch ganz gern auf sich selbst und nicht auf etwas außerhalb von uns. Dabei heißt es hier: Nun wir denn sind gerecht geworden durch den Glauben. Und das ist das, worauf Gott schaut. Paulus konnte in all seiner frommen Tätigkeit nichts mit Jesus Christus anfangen. Und er meinte, er dient Gott ganz hingegeben und ganz vollkommen und ganz genau. Wir führen Krieg gegen Gott und beharren auf unseren Vorstellungen, wenn wir mit Christus nichts anfangen können. Friede mit Gott beginnt da, wo ich Gottes Gericht über mir zustimme und wo ich aufhöre, mich zu rechtfertigen. Wir machen es ja gerne andersherum und klagen und jammern und setzen sogar noch Gott auf die Anklagebank wirklich und uns auf den Richterstuhl. Wir sind keine Sünder mehr. Wir verharmlosen das alles. Aber geistlich gesehen ist dann gerade doch Hoffnung für einen Menschen, wenn er zugeben kann, dass er ein Sünder ist. Nicht wie das in Deutschland auch so gern verharmlost wird. Wir sind doch alle Sünderlein, kommen deswegen alle in den Himmel rein. Verharmlosung durch Addition. Sondern wenn wir ganz persönlich vor Gott zugeben können, ich habe gesündigt vor dir, vor Gott, bin ich ein Sünder. Und wir können uns dem, um was es hier geht, gerecht gesprochen aus Glauben, wir können uns darüber gar nicht freuen, wenn wir nicht Reue empfunden haben über Schuld. Wenn wir nicht gespürt haben etwas davon, dass es Gott ist, gegenüber dem wir uns schuldig gemacht haben. Die russische Christin Tatjana Goritschewa kam in den Westen und bekam einen Schreck. Denn sie stellte fest, die große Gefahr für das Christentum des Westens besteht darin, dass man die Sünde abgeschafft hat. Die Menschen also nicht mehr sündigen. Sie sind weder kalt noch heiß und deswegen sind sie auch ohne Reue, aber deswegen erleben sie auch wieder keine Vergebung. Es ist alles so grau in grau und sie erinnert uns an Melanchthon, ein Freund von Luther. Der hatte furchtbare Angst zu sündigen und verfiel deshalb in einen solchen Krampf, dass Luther zu ihm, daher kommt das Wort, sagte, Pekka fordert der Sündige tapfer, damit er endlich zugeben konnte, dass er ein Sünder ist. Denn erst wenn ich das zugeben kann, dann kann ich mich auch freuen über die frohe Nachricht, dass Gott mich ja trotzdem annimmt. Es ist ganz klar, dass die schrecklichste Sünde besser ist als dieser geistliche Tod, dieser Durchschnitt grau in grau. Keine richtige Schuld, nur ein bisschen Schuldgefühle und deswegen auch kein richtiger Trost, sondern so ein Pseudotrost. Diese Trägheit, in der man lebt. Es ist immer dann Hoffnung da, wenn es noch Sünder gibt. Weil wenn es noch wirklich Sünder gibt, dann gibt es auch die Möglichkeit für Gott, geistlich am Sünder zu handeln. Goritschewa meint, nur für jemanden, der sich als Sünder erkennt, gibt es Hoffnung, denn er wird sich vor Gott nicht mehr rechtfertigen. Er wird Gott Recht geben. Und das ist der erste Schritt, Frieden mit Gott zu bekommen. Der zweite Schritt, ich werde dann nicht mehr darauf bestehen, dass meine Vorschläge, meine Art, wie ich mit Gott versöhnt werden möchte, meine Fasson, nach der ich selig werden will, akzeptiert werden, sondern ich werde mich Gottes Weg, wie er das vorschreibt, unterordnen. Ich werde keine Bedingungen stellen an dieser Stelle. Paulus schreibt, nun wir denn sind gerecht geworden aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und Gottes Wort sagt, dass ich Vergebung nur empfangen kann, wenn ich die leeren Hände des Glaubens ausstrecke und das Geschenk dieser fremden Gerechtigkeit, die nicht auf meinem Leben beruht, aus Gottes Hand dankbar nehme. Denn er hat sie für mich am Kreuz vollbracht. Das war das, was Luther erlöste aus seiner krampfhaften Spannung, dass er merkte, es ist eine fremde Gerechtigkeit, die nicht ich vollbringen kann, sondern die Jesus für mich am Kreuz vollbringt. Das ist Glaube. Und Glaube ist biblisch dann immer nur Glauben an diesen Christus. Kennen Sie das auch, wie ich das erlebe? Herr Pfarrer, man muss glauben. Man muss hoffen. Und es wird nicht gesagt, an was man glauben soll oder will oder kann. Es wird nicht gesagt, was ich hoffen kann. Biblischer Glaube ist immer Glaube an Jesus Christus. Von daher ist der Glaube nicht so wichtig, wie das, mit was er mich in Verbindung bringt. Der Gegenstand, das Gegenüber meines Glaubens ist immer wichtiger als mein Glaube. Der Glaube rettet mich eigentlich gar nicht, sondern Jesus selbst, seine Tat am Kreuz. Und der Glaube ist das Instrument, das mich damit in Verbindung bringt. Also ein Junge, der vor der Eisdecke steht, die einen Dorfteich überzieht, sowas kann man ja im Rhein-Main-Gebiet kaum mehr erleben, also eine richtig dicke Eisdecke. Und er denkt, er glaubt jetzt, dass sie hält. Wird der einbrechen, wenn die Eisdecke nicht so stark ist, dass sie dieses Gewicht halten kann? Dass die Eisdecke so dick ist, dass sie ihn trägt, ist wichtiger als sein Glaube daran. Der Glaube ist aber das, was ihn es wagen lässt, eine Verbindung damit einzugehen, eine Erfahrung damit zu machen. Und genauso ist der Glaube an Christus für mich meine Rettung, weil er mich mit diesem tragfähigen Grund des vollbrachten Werkes Jesu Christi in Verbindung bringt, das aber außerhalb von mir ist. Das ist auch ein Trost für die, die sich immer den Puls des Glaubens fühlen müssen und sagen, glaube ich noch, glaube ich nicht, und meinen, das abhängig machen zu müssen von Gefühlen in mir, von vielleicht sogar frommen Gefühlen oder von erhebenden Gefühlen oder religiösen Gefühlen. Denn Glaube ist einfach das, was das Wort sagt, sich dem überlassen, was ein anderer für mich getan hat. Und dann haben wir Frieden mit Gott. Das ist auch etwas anderes als ein Gefühl. Es gibt auch in der Bibel Stellen, die würde ich mehr deuten für das Gefühl des Friedens. Zum Beispiel die Philipperbriefstelle, die der Kanzelgruß geworden ist in der Liturgie. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, wird unsere Herzen und Gedanken bewahren in Jesus Christus. Das ist nicht dieser Friede, der hier gemeint ist. Hier ist der Friede gemeint, den Gott uns anbietet, weil er mit uns Frieden gemacht hat, wie ein Bundesschluss, wie eine Abmachung, nach einem Richterspruch. Jetzt ist Frieden, jetzt ist Versöhnung da. Dieser Friede gilt, ob ich es fühle oder nicht, ob ich es empfinde oder nicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg sollen ja einige japanische Soldaten auf einer kleinen Insel im Stillen Ozean so abgeschnitten gewesen sein, dass sie das Kriegsende nicht mitgekriegt haben, nicht erfuhren. Und nach noch einige Jahre sogar unter großen äußeren Schwierigkeiten existierten in der Vorstellung, es wäre Krieg. Schließlich kam auch zu ihnen die Nachricht, dass es längst Friede war. Diese Tatsache hat gegolten, auch ohne, dass sie etwas davon fühlten. Und so ist das auch mit dem Frieden. Von Gott her ist Frieden. Das Angebot besteht. Jetzt gilt es, dass ich die leeren Hände des Glaubens ausstrecke und zugreife. Es ist eine unwahrscheinlich schöne Sache, wenn ich wie Paulus hier sagen kann, meine ganze menschliche Wirklichkeit ist im Frieden Gottes erfasst. Nämlich meine Vergangenheit, nun wir denn sind gerecht geworden, sind durch den Glauben, haben wir Gegenwart, Frieden mit Gott und schließlich rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Zukunft. Unsere ganze menschliche Wirklichkeit umfasst und getragen von Gottes Handeln. Ein Strich ist gezogen unter das, was früher war, durch das, was früher war. Und wenn es auch eine tadellose Vergangenheit war, aber weil ich mit Jesus nichts anfangen konnte, war es ein Roman, Thema verfehlt. Auch wenn es ein frommes Leben war. Und die Gegenwart, ich habe Frieden mit Gott, kein Gefühl, sondern eine Tatsache, eine geistliche Tatsache durch Gott geschaffen. Und die Zukunft, ich erwarte Herrlichkeit, mich erwartet Herrlichkeit, uns Christen erwartet Herrlichkeit. Mehr Herrlichkeit als nur für mich persönlich, dass ich von der Spannung, in der ich jetzt noch leben muss, dass Gott in mir angefangen hat, das gute Werk, aber es noch nicht ganz vollendet ist, dass ich von dieser Spannung erlöst werde, sondern auch Herrlichkeit umfassend, eine neue Welt, eine neue herrliche Schöpfung. Die Spannung ist manchmal unerträglich groß. Hier bietet sich ein Wortspiel an. Spannung, Anspannung, gespannt. Aber dieses Leben ist deswegen auch spannend. Christsein ist wirklich in dem Sinn ein Abenteuer. Denn Gott hat mit mir etwas begonnen, was nicht aufhört. Und Paulus rühmt sich dieser Gnade, in der wir stehen, sagt er, die nicht nur ein Standpunkt ist, sondern in der wir auch gehen und gewisse Schritte machen können. Wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und nun will Paulus auf keinen Fall als Schwärmer verstanden werden, sondern er redet auch von diesen Trübsalen, von all dem Schweren. Und da steht dieser seltsame Satz, wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass Trübsale Geduld bewirken. Also nicht vor Schwierigkeiten, vor Spannungen ausweichen in einfache, simple Verdrängung und Entspannung, sondern die Spannungen annehmen, in denen wir stehen, die jeweilige Situation auch, in der wir leben, annehmen und unter dieser Last und Spannung bleiben. Das bewirkt Geduld und dadurch werden Christen bewährte Christen, reife, erwachsene Christen. Wir alle sind in dieser Sache Schüler und unterwegs. Der eine ist weiter, der andere nicht so weit. Deswegen brauchen wir uns auch gegenseitig. Friso Melzer gebrauchte ein schönes Bild, das möchte ich Ihnen noch mitgeben, für diese Geduld, die uns stark macht und bewährt. Er erinnerte sich an den Kohlenträger von damals in seiner Jugend. Also früher, als noch die Kohlen gebracht wurden von diesen starken Männern mit den großen Muskeln. Und er staunte immer, sagte er als Junge, über diese kräftigen Männer, die dann die Säcke aufluden und unter diesen Säcken nicht zusammenbrachen, trotz diesem Gewicht. Das ist es, wenn ich diesen Sack, diese Last, meine persönliche Lebenslast, von der jeder weiß, was es ist, ja? Wenn ich sie nicht abwerfe, sondern auf mich nehme, drunter bleibe, dann werde ich stark und ich kriege Muskeln. Mein Glaube braucht auch Muskeln. Ich muss die Muskeln meines Glaubens trainieren, sonst bleibt er nicht stark und bleibt nicht lebendig. Und dann werde ich unter dieser Last stärker und nicht schwächer. Wirkliches Leiden erlöst, hat erlösende Kraft, sagt auch Martin Luther King. Wenn ich das Leiden annehme, wenn ich das Leiden nicht immer überwinden will. Und wir haben ja heute diese Richtung, Herr Lotz erwähnt es letzten Sonntag, des positiven Denkens, immer nur schön und leicht und gut und locker. Und vom Kreuz und vom Leiden hört man in diesen Richtungen und in diesen Büchern wenig. Ja, und dann möchte ich schließen mit diesem wunderbaren Wort, das auch unser Wochenspruch ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Er kam uns immer schon zuvor. Als ich meine Hinwendung zu Christus erlebte, so mit 16, da habe ich in Zeugnissen, wenn ich davon erzählt habe, sehr gern betont, dass ich ja Christus gefunden habe, weil ich so intensiv gesucht habe und weil ich so wenig bereit war, mich mit oberflächlichen Antworten zufrieden zu geben und weil ich tiefer nach der Wahrheit gesucht habe als andere Menschen und so weiter. Dabei habe ich eigentlich mich gelobt anstatt Christus. Eines Tages traf ich einen arabischen Christ von einer Karmel-Mission, der hier in Deutschland war. Und ich habe ihn eingeladen. Und er sagte, es erstaunt ihn, in Deutschland so viele Christen zu finden, die sagen, sie hätten gesucht und sie hätten so konsequent nach der Wahrheit gefragt und deswegen wären sie Christen geworden. Und ich merkte, woher kennt er mich? Und dann sagte er, in der Bibel finde ich das ganz andersrum. Paulus sagt es auch im Römerbrief, da ist keiner, der nach Gott fragt. Denken Sie an den Anfang der Predigt. Wir haben alle unsere eigenen Vorstellungen. Wer ist schon bereit, sich Gott zu öffnen, so wie er sich uns vorstellt? Gott Recht zu geben. Und Gott sucht eigentlich nach uns. Wir sind die, die gesucht werden, obwohl wir ihn gar nicht suchen. Wir sind die, die gefunden werden. Nicht wir finden Gott, er findet uns und das ist Gnade. Und ich muss schon sagen, ich war ganz schön getroffen und berührt davon und merkte mit der Zeit auch, dass das stimmt. Und dass das so Anfangsstadien im Glauben waren, wo man noch selber denkt, dass man sich selber etwas zuzuschreiben hat dafür, dass man gläubig geworden ist. Nach und nach erkennt man doch, was ist es für eine Gnade, dass da jemand war, der mich gesucht hat, obwohl ich mich für ihn, wie er wirklich ist, vielleicht gar nicht interessiert habe, sondern ihm eher davongelaufen bin, weil es unbequem ist, sich ihm zu stellen und von ihm gestellt zu werden. Aber Jesus lässt uns nicht in Ruhe. Chance ist immer noch für die, wenn sie unruhig sind, wenn sie unruhig bleiben, wenn sie noch Fragen haben, wenn sie noch auf der Suche sind, wenn sie sich davon noch packen lassen können. Schlimm wird's, wenn wir gleichgültig geworden sind. Lassen wir uns also neu von Jesus Christus packen, dass er in uns sein Werk anfangen kann. Denn Gott kommt uns immer zuvor. Und du und ich, wir haben nur zu entdecken, wo er schon gewirkt hat in unserem Leben und weiter uns ihm zu öffnen und aufrichtiger, offen für ihn zu sein. Amen.